Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Ich bin Kati und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Doggy in Berlin. Hier erzähle ich euch zusammen mit meinen zauberhaften Gästen Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert. Und wie daraus Limo werden kann. Warum ich das mache, das ist ganz einfach. Während meiner kürzlich durchgestandenen Krise haben mir genau diese Geschichten geholfen und vielleicht geht es euch ja mit diesem Podcast genauso. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Heute rede ich mit meiner Freundin Charlotte über Trennungsschmerz. Den kennen wir alle, den müssen wir im Normalfall mindestens einmal im Leben durchstehen. Charlotte lebt in Konstanz und ist gerade dabei, ihr Masterstudium zu beenden. Und ihr damaliger Freund hat sich ziemlich plötzlich vor 3 Jahren zu Beginn ihres Masterstudiums eben von ihr getrennt. So wie sich auch ziemlich plötzlich mein Freund zu Beginn des ersten Lockdowns von mir getrennt hat. Also für uns beide kam das so ziemlich aus dem Nichts. Zuerst, muss man sagen. Und ja, das sind die Krisen, die wir gemeistert haben und über die wir heute reden. Hallo Charlotte.
Hallo Kati, voll schön, dich zu sehen und zu hören. Ihr seht das nicht, aber ich darf Kati angucken. Sie hat eine kluge, sweete Brille auf. Und ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, dass ich hier Gast sein darf in deinem Podcast. Finde ich ziemlich cool.
Ja, zu Recht. Ich hatte 40 Leute haben sich die erste Folge angehört. Ich
Oh,
bin, ich
Fame. Es
bin.
sind erst 40, dann sind das 400 und dann sind wir ganz nah an der Million.
Nein, ich
Ja.
freue mich voll über 40 Menschen, die sich die erste Folge angehört haben. Bis zum Schluss, das finde ich total cool. Vielen Dank.
Ich
Das
bin
ist.
einer davon, bitte. Heiß auf
Ja,
Sommer.
ich glaube auch, das sind größtenteils Freundinnen und alte Leute aus der Uni, also einfach mein Instagram-Account eigentlich, aber
Ja,
that's okay.
voyeuristische Arschlöcher, die was von deinem Leben wissen wollen.
Nein, Charlotte, so nicht.
Ja, Woodstalker.
Nein.
Woodstalker, hört auf. Schalten ab diesem Zeitpunkt. Okay,
Okay,
nein.
bevor wir einsteigen, wie ist dein erster Advent, Charlotte? Es ist nämlich heute Sonntag, der 29.11., der erste Advent in Corona Times. Wie geht's dir so?
In Corona Times, oh, eigentlich nett. Ich feiere es vor allem total. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber meine Nachbarn von gegenüber, die haben einfach eine richtige Weihnachtsparty-Deko. Oben auf dem Dach haben die so mehrere Tannenbäume, die beglitzert sind. Und das ist immer ein Freudenfest, weil da gucke ich vor meinem Fenster immer drauf und denke mir dann so, Woo, Disco, Party! Ja, das ist sehr schön. Nee, ansonsten ganz entspannt gekocht, spazieren gegangen. Gechillt, ein bisschen
Cool.
was, mein Exposé, die Formatierungen zerhauen und kann ich mich gleich nochmal dran setzen. Aber ja,
Yay.
so ein Advent hat sich. Aber ich habe sogar auch einen Adventskranz und eine Kerze dort angezündet. Also da habe ich mich fast weihnachtlich gefühlt.
Wahnsinn. Ich habe heute auch meine Advents-Sachen rausgepackt. Und das sieht meistens bei mir halt so aus, dass das einmal meine Pyramide ist von meinen Großeltern, ein Nussknacker und ein Räuchermännchen. Und mein Weihnachtsstern, zugegebenermaßen.
Oh, Räuchermännchen, das riecht so geil. Oh.
Und dann habe ich das heute so einem Dude auf einem Online-Dating-Portal erzählt, weil man erzählt sich dann ja sowas. Und er meinte so, ah, das scheint mir so ein Frauending zu sein, ne? Also ich habe dann nicht mehr. Und ich dachte mir so, oh mein
Charmanter
Gott, das
Typ,
ist
ey.
2020.
Direkt blockiert. Nein, okay.
Ich hab geschrieben nur so, stop the sexism. Der hat gemeint, da hat er mich direkt blockiert. Nein,
Aber nicht
Spaß.
mal seine Meinung mehr sagen. Ja, schön, ey.
Nee.
Charmant, ey.
Ja, aber tatsächlich ist mir bewusst geworden, dass das mein erstes Weihnachten ist, so seit langer Zeit, so seit langer Zeit, aber halt ohne Freund. Und ich hatte so ein bisschen komisches Gefühl heute zum ersten Advent. Und dann ist das wirklich was super Schönes passiert. ja,
Ja,
ja.
erzähl es mir.
Kennst du Malte Zierden?
Nein.
Den Kumpel von Finn Kliman? Kennst du Finn
Nein.
Kliman?
Ja, aber nicht den Kumpel.
Okay. Der ist Der ist sehr, 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 sehr lustig. Ich schicke dir nachher den Instagram-Account, also das Profil. Ich bin schockverliebt gewesen, als ich seinen Kanal entdeckt habe durch eine Freundin und habe mir, glaube ich, 3 Stunden lang seinen Content reingezogen eines Vormittags und mich so, also wirklich, das ist wirklich gute Unterhaltung. Naja, auf jeden Fall hat mir besagte Freundin, die mir den quasi gezeigt, gemeint hat, hier kennst du den etwa nicht und auch so, hä, was, du kennst den nicht? Also so ähnlich wie so du jetzt reagiert hast, hat mir eine Story von ihm geschickt zu seiner Kieferoperation. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Er hat das auf jeden Fall sehr lustig dokumentiert, weil ihm wegen seines Überbisses der Kiefer gebrochen werden musste. Egal, aber auf jeden Fall,
Oh Gott, wie schrecklich.
ja, es ist super schrecklich und sieht auch sehr. Also, es sieht einfach sehr schmerzvoll aus, aber naja, auf jeden Fall hat er dazu sehr witzige Stories gemacht, sehr selbstironisch und halt irgendwie so mit einem Augenzwinkern die ganze Sache, ne, geht er gerade durch. Auf jeden Fall hat sie mir halt einfach die Story geschickt, um mir zu zeigen, hey, es gibt wieder eine. Oh, das Mikro ist gerade auf meinen. Ist gerade umgefallen. Vor
Oh nein, was
vor
für ein
lauter
Aufreger,
Aufregung.
was?
Ist mir das Mikro. Naja, auf jeden Fall hat sie mir dann halt die Story geschickt, um mir zu zeigen, hey, da ist wieder zu der Thematik, gibt es wieder eine Story. Und ich als Social Media Managerin habe, anstatt ihr zu antworten, also ich wollte ihr halt antworten, hahaha, ich hatte auch schon überlegt, dir diese Story zu schicken, habe ich das direkt in seine Direct Messages, also zu dieser Story, reingeschrieben.
Ja,
Also so völlig
ja.
random, so hahaha, ich wollte dir die Nachricht, die Story ausschicken. Dachte so, oh fuck, naja, egal, der hat fast 300.000 Follower. Draufgeschissen so. Und dann gucke ich heute nichts an, so in meinem Instagram-Account und dann hat er mir geschrieben. Ja, und ich war total aufgeregt. Gedacht, oh mein
Und was
Gott.
hat er dir geschrieben? Was war's? Was war's?
Charlotte, es
Was ist
war
es?
einfach an Witz und Sympathie und Leidenschaft kaum zu überbieten. Und ich war wirklich berührt im Herzen. Willst du wissen, was er geschrieben hat?
Ja, bitte. Lol.
Cool.
Okay.
Nein.
Cool.
Cool. Cool.
Einfach nur cool.
Ja,
Cool.
cool.
Aber dass er sich überhaupt, dass er überhaupt darauf antwortet,
Ja, doch, ich glaube,
ist so
der
ein
antwortet
Insider.
schon öfter mal auf sowas. Und naja, und dann habe ich halt geschrieben, ja, cool. Meint er bestimmt ironisch, weil er voll genervt ist, dass irgendwelche Leute ihn ständig mit sinnlosen Nachrichten zubomben, was ich auch verstehen kann. Habe ich dann halt geschrieben, ja, sorry, tut mir leid, ich habe es halt nicht gecheckt. So, ich wollte eigentlich meiner Freundin antworten, nicht dir. Und dann, und das ist jetzt, das grenzt an einen Liebesbrief, ja. Also ich glaube, er steht auf mich. Ja, der wird. Ich werde mir da ein Foto von machen und dann werde ich mir das jetzt jedes Jahr zu Weihnachten irgendwie zum ersten Advent rausholen. Dann hat er geschrieben, halte ich fest, hahaha, das passiert den Besten. Er hat mich Beste genannt. Ich bin.
Sehr schön, das kannst du dir auch ausdrucken. Ich fand das so geil von meinem Praxissemester jetzt im Sommer. Da haben wir manchmal auch so geile so Blogger-Anfragen so von so Instagram-Mummies irgendwie bekommen.
Ja.
Und manche haben wirklich die geilsten Nachrichten geschrieben. Das war dann so: Hallo, Ibens, darf ich ein Spiel haben? Also zur Erklärung, ich habe im Ravensburger Verlag gearbeitet mit Spielen und Büchern. Und das fand ich dann auch immer sweet und the best of. Mails hatten wir dann auch an einer Wall of Fame immer aufgeklebt. Das fand ich ziemlich, ziemlich witzig. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall hat das meinen ersten Advent erheitert. In Corona Times wollte ich einmal kurz erzählen. Jetzt steigen wir aber mal ins Thema ein.
Jetzt wird's nicht lustig, Freunde. Jetzt Taschentücher raus.
Nee, ich habe erstmal überlegt, ich nenne die Folge ja quasi Trennungszitrone, also quasi Trennungsschmerz sozusagen.
Ja.
Und nicht Liebeskummer, weil ich finde, das klingt immer so, Liebeskummer klingt für mich immer so richtig blumig und sanft in Anbetracht der
Bisschen weich
Tatsache,
gewaschen, ne?
ja, für
Ja.
diesen Schmerz, den ich da vergangenen Frühling erlitten habe. Wie siehst du das?
Ja, Liebeskummer klingt halt nach irgendwie Mascha Kaleko-Gedicht und dann mache ich mir einen schönen Tee warm und dann geht es mir wieder gut.
Nach Mascha
Dann Schmerz.
Kalego-Gedicht. Nö, ich bin so
Ja.
intelligent und belesen. Ja.
Naja, aber du kennst sie ja auch. Das heißt, du bist genauso wie ich auch intelligent und belesen. Ist das nicht schön?
Ja.
Trennungsschmerz. Ja, Trennungsschmerz. Trifft es wahrscheinlich besser, weil es ist, man trennt sich von jemanden und von einigen Gefühlen, an die man sich vorher gewöhnt hatte, und es tut weh. Also ist es wahrscheinlich Trennungsschmerz, Tatsache.
Bisschen besser,
Tatsache, die
gell?
richtige Bezeichnung, ne? Ja, auf jeden Fall, so traurig es ist, aber gehört halt auch dazu.
Weißt du noch, wie dein Trennungstag ablief? Also möchtest du einmal ganz kurz erzählen, wie du das erlebt hast vor
Ja,
3 Jahren?
ich weiß, dass also ein paar Details sind jetzt verschwommen. Es ist auch wirklich fast ziemlich genau 3 Jahre her. Das war auch im November 2017. Und da war ich ja gerade erst ganz, ganz kurz in Konstanz. Ich habe hier, glaube ich, vielleicht 3 Wochen gewohnt oder 4 Wochen. Also ganz neue Umgebung, neue WG und so weiter. Kannte auch die Wege teilweise noch nicht so gut. Also ich weiß, dass ich meinen damaligen Freund vom Bahnhof abgeholt habe, der war nicht so weit entfernt. Und da habe ich schon beim Abholen gemerkt, dass er irgendwie so sehr, sehr ungewöhnlich für ihn, denn war er ein Typ, der eher zu viel als zu wenig geredet hat und er war für seine Verhältnisse wirklich unfassbar still. Dachte ich schon so, okay, hat er irgendwie schlechte Laune, schlecht gegessen, Zugfahrt genervt, was weiß ich, ne? Gibt ja tausend Gründe, man vermutet da ja erstmal nicht so ein Knaller hinter.
Ja.
Und dann sind wir zu uns in die WG gegangen, also in meine WG. Und da war, ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob das Glück war oder ob es Pech war. Ich hatte mich auch schon gewundert, während ich noch daheim war und er noch im Zug saß, hatte er mir, glaube ich, auch immer mal zwischendurch geschrieben, so, ist eigentlich bei dir jemand daheim? Ist jemand zu Hause? Und ich so, ja, momentan schon, wieso? Ach, nur so.
Ah, da hat
Also
er schon.
er
Ah,
hat
okay.
mehrmals nachgefragt. Aber wie ich dann erst vor Ort verstanden habe, er wollte eigentlich fragen, ob jemand da ist. Also ich glaube, er hätte sich wohler mit dem, also wenn ich es richtig im Nachhinein interpretiere, hätte er sich wohler gefühlt mit dem Gedanken, wenn wer da gewesen wäre. Aber Tatsache, als er kam, waren wir alleine.
Ach so,
Und
dass
dann
du
war es
dann
halt.
danach nicht alleine bist, oder das, weil eigentlich
Ja,
macht es doch
so
mehr Sinn,
vermute ich
wenn man
das.
alleine ist, so beim Trennen, fände ich jetzt irgendwie.
Ja, das schon, aber ich glaube, er hätte sich, also. Wie gesagt, wenn ich es nicht komplett falsch verstanden hatte, in dem Moment war er so ein bisschen so, oh je, jetzt ist sie halt hier alleine, weil er konnte sich ja schon vorstellen, dass ich natürlich sehr traurig und zerstört danach bin. Ich glaube, er hatte sich dann eher gewünscht, und ich hatte schon vorher immer mal in Telefonaten angedeutet, dass ich mich vor allem mit meiner einen Mitbewohnerin mega, mega gut verstehe. Props an Jessie an dieser Stelle. Und dann war ich aber eben, dann waren wir eben alleine und dann fing es halt dann echt an mit irgendwie so, ja, wir müssen reden. Und dieser Spruch gehört echt verbannt. Das ist so ein schrecklicher Spruch, obwohl ich auch nicht wüsste, wie man das besser einleiten soll, als mit eben, wir müssen mal reden. Und ab dem Zeitpunkt weiß man dann schon ungefähr, wo es halt lang geht. Und er konnte es auch, also er hat dann relativ viel rumgedruckst. Wir hatten uns auch davor, muss man jetzt dazu erwähnen, davor im Sommer schon an einer Stelle, zumindest meinem Gefühl nach, auch schon mal fast getrennt. Da wurde es auch schon mal ziemlich, ziemlich unangenehm zwischen uns, wo im Raum stand eben so dieses, ich weiß nicht, ob wir nicht zu unterschiedliche Dinge im Leben wollen, was weiß ich. Und da ging das dann aber danach noch mal ein paar Monate weiter. Das heißt, das Gefühl kam dann direkt wieder auf. Also es war das gleiche Gefühl wie zu dem Zeitpunkt ein paar Monate davor.
Also du warst direkt
Und
angetriggert.
ja, also ich ahnte sozusagen direkt intuitiv, um was es geht. Und bis ich dann irgendwann gefragt habe, so, stopp mal hier, du bist jetzt hier so viel am Rumdrucksen, am Rumlabern, willst du dich eigentlich von mir trennen?
Ja.
Und wenn in dem Moment nicht direkt zurückkommt, hey, nein, Quatsch, ich will hier einfach nur mit dir
Ja,
darüber reden, dass du, weiß
voll.
ich nicht was. Wenn das nicht direkt kommt,
Dann
dann
weißt
weißt du,
du, dass da was
dann
falsch
bin ich gerade
läuft.
Schluss geworden. It's a prank.
Ja,
Nein,
nein,
kein
aber
Prank, sondern,
ja.
ja.
Ja, ich fand das auch. Bei mir war das ähnlich. Ich hatte, naja, also ich hatte, Ich kam nach Hause in unsere damalige gemeinsame Wohnung, nachdem wir schon ein bisschen Abstand gesucht hatten. Also ich war für 2 Nächte bei einer Freundin in der Wohnung, weil es war gerade Corona und wir hatten irgendwie schon 6 Wochen aufeinander gehangen, was irgendwie sich auch bemerkbar gemacht hat so. Und dann war ich halt so, naja, okay, wir brauchen halt einfach mal ein bisschen Abstand, ein bisschen klarkriegen, ein bisschen rausfinden, was hier gerade irgendwie los ist. Und dann kam ich halt nach Hause und dann hatte er Schupfnudeln gemacht. Das ist für mich der Schupfnudeltag, weil er hatte dann irgendwie Schupfnudeln gemacht und war aber so ganz, 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 ganz komisch. Und ich war noch so, oh, Schupfnudeln, lecker. Und dann haben wir irgendwie angefangen zu reden. Und ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, das ist das, was du, glaube ich, auch beschreibst, wenn dann das Gefühl, okay, es ist, glaube ich, jetzt ernster, als ich das jetzt hier dachte, konnte ich halt kein bisschen Schupfnudeln mehr essen. Und ich kann auch seitdem keine Schupfnudeln mehr essen. Auf jeden Fall.
Schupfnudeln.
Ja. Aber auf jeden Fall war es dann bei mir halt genauso, dass ich dann quasi nach einem Hin und Her und Rumgestammel auch gefragt habe, sag mal, willst du das jetzt hier alles irgendwie so wegschmeißen? Das ist ein bisschen so eine sehr große Aussage, aber es ist ja dann auch sehr dramatisch. Ja, genau, also deswegen, ich finde das so ein bisschen, ja, und da kam dann auch, nee, weiß ich nicht. Blablabla.
Ja, voll.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht im Nachhinein. Also ich weiß, dass ich es ihm kurz danach, also in anderen Gesprächen, ich habe dann relativ viel nach der Trennung selbst irgendwie mit Freundinnen und Freunden gesprochen, auch mit Familie. Aber ich weiß, dass eine Sache, die ich oft gesagt habe, war, dass ich es halt richtig scheiße finde, dass er halt nicht mal richtig mit mir Schluss machen konnte, obwohl ich jetzt mit sehr, sehr viel mehr Abstand sagen muss, dass ich es ein bisschen besser verstehen kann, weil das wirklich so eine unfassbar emotionale Situation ist. Ich meine, auch wenn er emotional in einem anderen Zeitpunkt war
Ja.
und unter Umständen genau mich nicht mehr auf der Ebene geliebt hat, wie ich gerne geliebt werden wollte, aber mit Sicherheit hat er noch Zuneigung für mich. Das heißt, es ist ja auch irgendwie schrecklich, jemanden, den du eigentlich magst, trotzdem zu sagen, so hey, so wie wir bisher irgendwie unser Leben miteinander verbracht haben, geht das halt für mich nicht mehr.
Ja.
Und das in Worte zu fassen, wo man noch nicht den emotionalen Abstand hat, ist auch einfach so fucking schwer. Eine lustige Anekdote noch von dieser Trennungssituation. Also ab irgendeinem Zeitpunkt war dann irgendwie so alles gesagt, was gesagt werden musste. Und was ich wirklich schlimm fand, so als physischer Nebeneffekt, mein Herz hat so krass die ganze Zeit geschlagen. Es hat sich wirklich
Ja.
angefühlt, als ob mir das gleich aus der Brust rausspringt. Das hatte ich auch wirklich davor nie wieder, seitdem und danach auch nie wieder. Dass das wirklich richtig wehtat, also so physisch wehtat. Das fand ich übelst krass. Naja, aber ich musste mich dann auf den Boden setzen, weil ich nicht mehr gut stehen konnte. Also ich bin jetzt nicht ohnmächtig geworden oder so, aber es war einfach ein Gefühl von, okay, meine Füße sind mir gerade zu wackelig, ich setze mich jetzt mal auf den Teppichboden. Naja, und dann ab irgendeinem Zeitpunkt fing er dann an, also er hatte schon seinen Koffer vorher so ein bisschen aufgemacht, aber den Finger dann halt an, dann zuzumachen und dann langsam seine Schuhe wieder anzuziehen. Und das passierte alles für mich so innerlich halt wirklich wie in Zeitlupe. Es war grauenhaft, aber irgendwie war ich in dem Moment so geistesgegenwärtig. Und zwar gibt es hier in Konstanz einen Laden. Und dieser Laden wirbt seitdem, wirklich seitdem ich hierher gezogen bin, aber wahrscheinlich auch schon in der Zeit davor damit, dass die Bettwäsche die ganze Zeit reduziert ist, weil bald dieser Laden schließt und Schlussverkauf ist. Aber wie gesagt, dieser fucking Laden, ja, der hat das seit 3 Jahren da stehen. Also ich glaube nicht, dass der in absehbarer Zukunft wirklich schließen würde.
Ja.
Kleiner Fun Fact, mein Ex-Freund hatte eine Zeit lang eigentlich immer nur 2 Paar Bettwäschen. Die eine war super hässlich. Und die andere war so, okay, aber irgendwie so für meinen Geschmack, vielleicht auch ein bisschen übergriffig, dachte ich mir, ey, man kann mal ein neues Paar Bettwäsche gebrauchen für so eine Mutti, ey. Und er wirklich im Moment der Trennung, ich wirklich total traurig und weinend am Boden zerstört, gehe noch zu meinem Regal, hier ist noch deine Bettwäsche. Und er so, du kannst doch behalten. Ich so, nee. So, wirklich, es war komplett. Und im Nachhinein denke ich mir so, scheiße, ey, das war voll schöne Bettwäsche, die hätte ich selber gerne. Aber ja, also ich habe ihm dann noch diese Bettwäsche mitgegeben. Ich hoffe, er hält sie in Ehren und irgendwie noch so
Bestimmt.
Zeug, irgendwie so ein, zwei Bücher irgendwie hatte ich noch von ihm da. Und dann haben wir so ein bisschen noch so die Sachen ausgetauscht, die noch zum Austauschen waren. Und dann, genau, dann ist er auch gegangen. Es war wirklich auch sehr, sehr traurig. Also wir haben dann beide auch geweint. Das war, glaube ich, auch für ihn schwer. Und dann war aber echt Tür zu und dann habe ich ihm noch irgendwie so, vielleicht wollte ich auch das Drama so ein bisschen, aber noch durchs Fenster ihm nachgesehen, dann hat sich umgedreht, hat das auch nochmal gesehen, dann ist er auch nochmal zurückgelaufen und dann haben wir quasi noch so ein bisschen so über diese, ich rede aus dem ersten Stock, aus dem Fenster hinaus zu ihm runter, also haben wir dann noch miteinander gesprochen, das war auch sehr nett von ihm, hat dann noch gesagt,
aber was, hey, achso, sorry, ja, ich wollte gerade fragen, was habt ihr gesprochen?
Nee, er hat eigentlich, glaube ich, nur gesagt, so hey, wenn irgendwie was ist, wenn ich Hilfe brauche mit irgendwas oder es mir schlecht geht, also ich darf mich jederzeit melden. Das war eigentlich, wie gesagt, nett von ihm und ich glaube, so mit einer Form von, er wollte mir, glaube ich, zeigen, dass er mir noch zugewandt ist. Hm. Und ich habe dann mich in dem Moment dafür bedankt, obwohl ich wusste, so, das werde ich halt nie in Anspruch nehmen, weil das macht es ja für mich nicht leichter so. Aber ja, dann und genau, und dann ist er gegangen und das war Tatsache das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also ich habe ihn seitdem auch wirklich nie wieder getroffen.
Das finde ich so krass, weil das halt einfach du da einfach so das Pflaster direkt einmal krass abgezogen hast. Das habe ich auch, glaube ich, in meinem Freundeskreis nicht so erlebt bisher. Also da waren dann immer noch danach, entweder hat sich das ewig rausgezogen, die Trennung, oder man hat sich halt noch zu klärenden Gesprächen getroffen. Und bei mir war es halt auch so, bei mir hat sich das schon auch so ein bisschen hingezogen, einfach aus dem Grund, dass wir halt gemeinsam eine Wohnung hatten und ich da irgendwie jetzt auch nicht so schnell, also erstmal mussten wir klären, wer nimmt die Wohnung, wie machen wir das alles. Wir hatten halt einfach noch voll viel zu organisieren und dadurch hat sich das halt auch alles so ein bisschen in die Länge gezogen.
Ja.
Ja.
Ja, vom Großen, ganz kurz, bei euch fand ich es auch wirklich krass, ja wirklich vom Großen ins Kleine, also von Wohnung angefangen bis hin zu, okay, wer übernimmt das Tagesspiegel-Abo? Also, ja, wirklich, ja. Das ist schon krass, da muss ich auch sagen, also ich glaube, mir war das mit dem Pflaster abreißen so schnell ja auch nur möglich, weil ich ja auch ich hatte eher gerade eine Zäsur in meinem Leben, ich bin ja eh gerade weggezogen und damit fällt es dann in Anführungszeichen ja auch leichter, wirklich zu sagen, okay, dann sieht und hört man sich jetzt halt auch einfach nicht mehr, weil ich wohne irgendwie 300 Kilometer entfernt so.
Ja.
Also es sind keine 300 Kilometer, aber bei euch war das nochmal, ich finde es irgendwie krass, ihr wart ja wirklich, ja, ihr habt einfach zusammen gewohnt und den ganzen Alltag miteinander geteilt. Das war bei uns damals schon nochmal ein bisschen was anderes.
Mhm. Ja. Weißt du noch, wie du die ersten 3 Tage ungefähr verbracht hast, dann nach der Trennung?
Glaubt nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ich weiß noch, dass wir in der Nacht, das glaube ich die erste Person, mit der ich telefoniert habe, war es Tatsache du.
Mhm.
Wir haben als allererstes telefoniert, ich weiß aber auch nicht mehr, was ich dir da erzählt habe, muss ich gestehen, das weißt du vielleicht sogar noch besser als ich. Das hat mein Gedächtnis gelöscht, danach habe ich mit einer anderen Freundin, mit Caro telefoniert. Und am nächsten Tag habe ich das, glaube ich, einfach, ach doch, den nächsten Tag weiß ich auch noch, da wusste ich nämlich, weil ich einen neuen Hiwi-Job an der Uni angefangen hatte, da musste ich hoch zur Uni fahren und ich habe halt die ganze Nacht nicht geschlafen und dann kam ich echt in der Uni an und sah aus, als ob ich vom Bus hinterher geschleift wurde und nicht drin saß. Und ja. Ich sah wirklich so scheiße aus. Naja, und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich dort meine Freundin Karin getroffen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht meine Freundin war, sondern es war einfach eine sehr nette, aber mir noch relativ gänzlich unbekannte Kommilitonin, die an dem gleichen Exzellenzcluster angefangen hat zu arbeiten. Und ich bin aus dem Bus gestiegen und sie kam auf mich zu und meinte so, oh, hallo Charlotte, na, wie geht's? Oh, du siehst aber, oh, bist du krank? Mensch, du siehst aber nicht gut aus. Und dann habe ich direkt irgendwie barst es aus mir raus und ich habe ihr es erzählt und sie war dann, pass mal auf, Charlotte, wir konzentrieren uns jetzt hier für 2 Stunden, wir haben heute Einarbeitungstag, aber danach
setzen wir uns hier vor. Kannst du heulen.
Kannst du heulen und wir trinken schön Glühwein, war ja schon Glühweinzeit. Und das haben wir auch gemacht und da hat sich dann noch ein anderer Kommilitone von uns dazu gesetzt, mein Kumpel Georg, und die sind beide dann auch unter anderem durch dieses Erlebnis sehr, sehr gute Freunde von mir geworden, weil sie einer ihnen gänzlich Unbekannten einfach ihr Ohr und ihr Herz geschenkt haben. Und das war, glaube ich, also ich brauchte nichts dringender
voll in den schön.
Tag danach als Gespräche.
Voll total. Schön.
Ja.
Also ich hatte das ähnlich, glaube ich, Mit meiner Arbeitsstelle damals. Ich musste mich halt krank melden, weil ich dachte, ich krieg das jetzt gerade nicht hin. Ich finde das auch völlig legitim, weil du fällst ja erstmal voll in ein Loch und die Symptome einfach auch von so einem, von Liebeskummer, nenne ich es jetzt mal, Trennungsschmerz, wie auch immer, sind ja auch einfach die einer Depression, sagen einige. Also halt, ja, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Schlappheit, wie auch immer. Und ich wusste halt, ich kann halt so safe nicht arbeiten gehen. Und hatte mir dann vorgenommen, meinen Teamleiter anzurufen. Und ich dachte mir so, ich reiß mich voll zusammen. Ja, ich werde jetzt einfach irgendwie mir was aus dem Arsch ziehen und sagen so, Autschen am Fuß, sorry. Aber ich habe dann irgendwie ihn am Telefon gehabt und auch mir, also ich konnte mich nicht zusammenreißen und musste dann. Es war ein bisschen, also wirklich ein bisschen unangenehm. Dann auch einfach losgeweint und es erzählt. Und einfach, war halt einfach ehrlich und hatte halt auch einfach das Glück, dass ich so gefühlt den besten Teamleiter der Welt hatte. Der hat dann auch voll viel Verständnis gehabt und hat dann auch gemeint, zieh dich raus und so weiter. Und ja, ich glaube, auch das hat uns dann zu dem Zeitpunkt und noch ein paar andere Dinge, weil bei mir kam ja noch dazu, dass es bei mir auf der Arbeit auch einfach richtig beschissen lief, schon vorher. Und dann, also erst lief es bei mir auf der Arbeit beschissen, dann kam Corona und dann kam das. Und ich glaube halt, all das insgesamt
Dein
hat,
Jahr, Kati,
das ist mein Jahr.
2020,
Ja.
das ist dein Jahr.
Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich denke mir so, es gibt viele Menschen jetzt gerade weitaus, durchaus sehr viel schwerer. Also man kann das schlecht objektiv irgendwie betrachten, aber ich denke, ich bin gesund. Das ist die Hauptsache. Und meine Familie ist auch gesund. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber man kann schon sagen, dass es mir doch so dieses Jahr immer mal noch einen draufgegeben hat, wenn ich mich gerade so ein bisschen wieder gefangen hatte. Also so ein bisschen. Verrückt ist das ja für mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, auch das hat dann insgesamt auch dazu geführt, dass mir bestimmte Menschen näher an mich rangerückt oder dass wir näher zueinander gerückt sind. Und das finde ich total schön, weil ja, ich glaube, in solchen Situationen, auch wenn das jetzt super trashy klingt, merkt man halt, wer eine coole Person ist.
Eine coole Persona. Nee, ist wirklich so. Also, mein Effekt war, ich habe also durch diese Krise habe ich neue Freundschaften gewonnen und gute Freundschaften haben sich noch intensiviert. Das war irgendwie, und ich bin eigentlich nur, wenn ich ehrlich darüber war, wie es mir ging, nämlich nicht besonders gut am Anfang von der Trennungsphase, bin ich wirklich nur Freundlichkeit begegnet. Das war wirklich sehr berührend auch in bestimmten Situationen. Und weiß ich nicht, bei mir hat es am Anfang auch in der Uni einfach dann nicht geklappt. Ich hatte jetzt eben den Vorteil, dass ich nur studiert habe, in Anführungszeichen. Das heißt, das kann man ja sehr frei gestalten, wann man denn gedenkt, dann mal seine Hausarbeit anzufangen und mal für die Klausur zu lernen und wann nicht. Das heißt, die ersten Monate hatte ich eigentlich relativ Ruhe, aber ich habe dann einfach so, was wirklich gar nicht typisch für mich ist. Ich bin eigentlich inzwischen ziemlich organisiert, aber ich habe Mails nicht gelesen und dann mich irgendwie auf weiß ich noch, eine Veranstaltung hatten wir, die hieß Europaparlament, die war so ein bisschen wie so ein Kolloquium aufgebaut. Ey, da war ich halt einfach dann immer nicht richtig vorbereitet und habe dann versucht, dann aber im Moment des Geschehens so ein bisschen mitzumachen, aber irgendwann dachte ich mir so, okay, das fällt halt einfach mega auf, dass ich einfach unfassbar dumm momentan bin. Und ich bin dann zu unserer damaligen Studiengangskoordinatorin auch wirklich einfach hingegangen und habe ihr gesagt, dass das nicht typisch für mich ist, sondern dass ich gerade wirklich einfach nicht so eine gute Phase habe, weil ich eine Trennung hinter mir habe und das erst wenige Wochen her ist. Und das Krasse war in dem Moment, sie guckt mich nur an, oh, ganz ehrlich, I feel you, weil mir ist genau das Gleiche passiert, auch vor wenigen Wochen. Hat sich mein Partner von mir getrennt und ich muss mich gerade ich glaube, die hat zu dem Zeitpunkt sich auf eine Promotion vorbereitet oder sowas in der Art. Also die war eigentlich auch richtig, wo man einen Gehirnschmalz benötigt und ihn einfach nicht hat. Und das war einfach total nett, weil ich so dachte, krass, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt. Also das ist man natürlich nie, das weiß man auch, aber man spricht halt mit niemandem oft darüber und vor allem nicht mit Unbekannten oder einem gänzlich Unbekannten. Aber ich habe eigentlich es eher erlebt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man anderen gegenüber da ehrlich ist, was mit einem los ist. Auch wenn es irgendwie dann doch ja wieder bis zum gewissen Grad ein schambesetztes Thema ist. Kommst du dahinter vielleicht? Warum ist das eigentlich so schambesetzt, zu sagen so, hey, ich habe mich getrennt oder
Ach nein, ich
ich habe
glaube, das
vielleicht auch
ist
sogar
so,
verlassen.
ist das nicht das, was du auch mal gesagt hast? Man wäscht, nee, wie geht das Sprichwort? Man wäscht seine dreckige
Man
Wäsche
wäscht
nicht
seine
in der
dreckige Wäsche nicht in
Öffentlichkeit.
der
Ja, ich
Öffentlichkeit.
muss
Das
aber
war
auch
von
sagen,
meiner
ich glaube
Oma.
ein bisschen, also ich glaube, ich finde auch da, wo man das kann, wo man das Gefühl hat, es geht, ich finde jetzt nicht, dass du an jeder Stelle jedem so deine aktuelle Lebenssituation vor die Füße schmeißen musst, aber da, wo es geht und da, wo es auch bestimmte Dinge erklärt und das Leben für dich auch leichter macht. Also so
Ja.
zum Beispiel im Studium, wo du dann auch merkst, das ist ja dann auch wieder so, du hast ein schlechtes Gewissen, du weißt, du kannst nicht abliefern, du denkst dir, was denkt sich meine Dozentin, mein Dozent von mir. Also ich finde, irgendwie ein relativ offener Umgang, wenn man sich das zutraut. Es gibt halt viele, die sich dann halt auch schämen, die das so mit einer Scham versehen, aber das weiß ich nicht warum. Also da, keine Ahnung, ich bin da schon immer relativ, würde ich sagen, offen so. Also ich bin eine große Freundin davon, offen zu sein, Gefühlen zu stehen. Mache ich jetzt, also auch mit einem gewissen Feingefühl natürlich. Aber ja, ich habe da. Ich bin da auch nur auf positive Reaktionen gestoßen, tatsächlich. Und ich glaube, das ist
Ja.
das, was du mal gesagt hast, weil sich halt wirklich jeder damit identifiziert, also eigentlich so gut wie jeder Mensch sich damit identifizieren kann.
Ja, fast jeder. Außer meine Mutter. Das war schon so witzig. Sorry, dass ich das mal kurz droppen muss. Meine Eltern sind wirklich ganz tolle Eltern und auch immer sehr verständnisvoll. Aber ich glaube, das war wirklich auch noch nicht dann zu dem Zeitpunkt lange her, vielleicht so 3 Monate. Und ich war daheim und war halt auch irgendwie ein bisschen traurig. Und meine Mama so, Mensch, warum bist du denn traurig? Ich so, ach, weiß ich nicht, XY hat mich an besagten Ex-Freund erinnert und sie nur so, immer noch? Ich so, danke, Mutter. Weil, so kleine Hintergrundgeschichte, meine Eltern sind halt zusammen, seitdem meine Mutter 15 und mein Vater 18 sind. Die haben sich noch nie getrennt, also zumindest nicht, dass sie sich noch. Sie sind jetzt inzwischen beide über 60, also sie können sich nicht mehr so gut daran erinnern, an die kleinen Teenie-Love-Stories, die sie davor hatten. Deswegen alle
Ja.
waren verständnisvoll, außer meine Mom.
Das sind die wenigen Menschen, die das noch nicht einfach durchlebt haben müssen.
Richtig.
Ja, ist doch auch schön. Schön für die
Nein,
beiden.
das war
Schön
wirklich
für die
schön.
beiden.
Schön für euch. Freut mich für euch, dass ihr immer noch glücklich verheiratet seid. Yay!
Aber, ja, okay. Was mich interessiert, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, was waren denn so die ersten Ängste, die du gespürt hast nach der, also so das allererste, wo du gemerkt hast, Scheiße, also Ängste wirst du ja gehabt haben, nehme ich mal an.
Ja.
Nö.
Definitiv. Nö. Ich fand das einfach geil. War alles geil, als er weg war. Ich war so,
Endlich mal eine Herausforderung in meinem Leben. Nee, okay, aber
yay. Ja, genau.
was war deine Angst, so deine erste richtige Angst?
Also meine erste richtige Angst war, oh, das war, glaube ich, viel Verschiedenes. Also es war Sachen, die direkt an ihn als Person geknüpft waren, wirklich dieses Ding von krass, ich werde ihn jetzt einfach nie wiedersehen. Das war eine ganz reale Angst. Und diese Angst war natürlich auch einfach wahr, weil ich wusste, das ist halt, also, außer genau, man trifft sich irgendwann mal auf neutralem Grund wieder und eventuell entwickelt sich dann daraus eine Freundschaft, das dann natürlich nicht. Aber ich wusste, in absehbarer Zeit werde ich halt einfach eine Person nicht mehr in meinem Leben haben, an die ich mich aber emotional und persönlich gewöhnt habe und natürlich auch geschätzt habe. Also es gab viele Gründe für die Trennung, die ich dann natürlich irgendwann auch für mich ordnen konnte, aber im ersten Moment natürlich nicht. Und da ist da einfach nur ein ganz, ganz großes Gefühl von Verlust. Ja, dann natürlich die ganz große Angst, die hielt sich dann auch eine gewisse Zeit. Es war dann irgendwann keine Angst mehr, sondern eher so ein Fakt. Ich dachte so, ja, okay, ich verliebe mich halt einfach nicht mehr. Und das hielt sich dann auch. Also ich habe dann auch ab irgendeinem Zeitpunkt wieder gedatet oder bin dann auch mal mit jemandem länger ausgegangen, aber ich hatte immer so ein inneres, so ein Schulterzucken, so ein, ja, kann ich jetzt machen, ich kann es halt aber auch einfach lassen. Nicht
Aber das
schlimm,
ist jetzt
hole ich mir
nicht, ich meine
bisher.
jetzt schon die Angst, die direkt mit ihm zu tun hat. Jetzt nicht deine allgemeinen Ängste zu später, da können wir später noch drüber
Also
reden. Aber ich meine jetzt
zu
wirklich,
direkt.
ja.
Naja, natürlich so dieses klassische Gefühl von, okay, wenn man sich von mir trennt, dann bin ich es ja anscheinend auch nicht wert irgendwie. Das heißt, ich bin dann vielleicht nicht, dann bin ich wohl nicht interessant genug oder nicht abenteuerlustig genug oder nicht klug genug, nicht hübsch genug. Da kann man sehr, sehr viele variable Adjektive einfügen, aber ich weiß aber gar nicht mal, ob ich das als Angst, das war keine Angst, sondern es war eher sowas wie, naja, du kriegst ja im Grunde erstmal eine Absage von einem anderen Menschen. Der möchte dich nicht mehr in seinem Leben haben.
Ja.
Die Gründe dafür sind natürlich variabel, aber das erstmal zu ordnen, sondern erstmal steht da einfach so dieses ganz, ganz große Gefühl von, du wirst zurückgewiesen und mit dieser Zurückweisung, die nicht quasi komplett persönlich zu nehmen, dass du sozusagen der letzte Mensch auf der Welt bist, mit dem überhaupt jemand gerne, mit dem überhaupt jemand gerne zusammen sein könnte oder zusammen sein dürfte.
Charlotte hat gerade ihr Mikro verloren. Sekunde.
Ja.
So, genau. Kannst du das nochmal so nach vorne auch halten? So wie eben?
Ja.
Cool. Ja.
Ja. Wo war ich denn geblieben? Ach so, genau. Also erstmal so dieses Gefühl von Zurückweisung und dass das aber im Prinzip erstmal nichts mit mir zu tun hat, dass ich jetzt kein schlechter oder unliebsamer Mensch bin, das erstmal klar zu kriegen. Und da hatte ich aber erstmal Angst vor, das nicht sozusagen diese Ängste zu einer Realität werden zu lassen.
Ja. Weißt du, was meine, also finde ich total nachvollziehbar, absolut, war auch bei mir ganz großer Part, auf jeden Fall, was du beschrieben hast. Warum ich das so frage ist, weil mir das jetzt erst vor ein paar Wochen klar geworden ist und ich das super hart finde, weil das halt auch schon wieder so ein Gesellschaftsding für mich ist und mich auch so ein bisschen wütend macht. Ich habe zuerst gedacht, und ich meine, ich bin auch super traurig, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Aber das Erste, was ich gedacht habe, scheiße, jetzt kriege ich mit dem keine Kinder. Wirklich. Ja, voll. Und das war das mir einzugestehen, weil ich meine, ich bin 28 Jahre, weißt du? Also wirklich.
Ja, tick-tack.
Also, ich habe noch Zeit. Und ich habe damit auch wirklich Menschen belästigt in meinem Umfeld mit diesen Gedanken, wo ich jetzt denke, nach dem halben Jahr, oh mein Gott, woher kam das? Chill mal bitte. Ja, ich wollte halt, glaube ich, auch, ich habe ganz, ganz doll nach Sicherheit gedürstet, gelüstet. Und zu dieser Sicherheit gehörte für mich halt auch einfach diese heile Familie. Und ich wusste halt mit meinem Ex-Partner, da stimmte hier und da was nicht. Aber was ich wusste, ist, dass der halt ein sehr zuverlässiger, treuer, lieber Familienvater wäre. Also es war dann für mich so, mit dem will ich Kinder. Das war für mich gesetzt so. Und das war dann so das Erste, so fuck ey, jetzt steht das halt wieder zur Debatte. Und ich habe, wo habe ich das denn gehört? Ich weiß nicht mehr, ich glaube in irgendeinem anderen Podcast. Sorry, dass ich jetzt vielleicht Wissen klaue. Ich habe irgendwo gehört, dass Gwyneth Paltrow beispielsweise auch mal gesagt hat in einem Interview, dass sie sich erst so richtig entspannen konnte und sich selbst finden konnte, nachdem dieses Kinderthema abgehakt war, weißt du? Und das finde ich halt echt, also das ist auch wirklich was, wo ich dann nach der Trennung ein bisschen dran arbeiten musste, dass ich mich da mal ein bisschen entspanne. Und so sage, so ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg und es kann kommen, muss nicht, aber auch nicht mal kommen, weil im Endeffekt weiß man auch nicht, was passiert. Also und das war ganz verrückt. Also ja, deswegen. Aber da war ich schon so, okay, klar, das ist so das, was jetzt als nächstes eventuell gekommen wäre, wäre da nicht die Trennung gekommen und auch das, was gesellschaftlich erwartet wird und was ich dann auch einfach von mir erwartet habe, ohne das weiter zu hinterfragen. Und ja, ich finde das cool, weil diese Angst halt einfach da auch nochmal bei mir eine ganz andere Perspektive eröffnet hat. Ja, that's it. Ja, ich habe mich nur interessiert, ob Kinder. Du sowas hattest. Interessant, Kinder.
Naja, das war ja eine andere, also vor allem auf dieses Kinderthema bezogen, das war eher ein umgekehrter Effekt. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt hat mein Ex-Freund, also wir haben nicht oft über dieses Kinderthema gesprochen, weil wir auch noch nicht in dem Alter waren, wo das halt irgendwie angebracht wäre. Also wir waren irgendwie so in unseren Anfang 20ern zusammen. Ich glaube, ich war 20, als wir zusammengekommen sind, oder 21? Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er halt nochmal ein halbes Jahr jünger. Das heißt, das war nicht Thema. Aber klar hat man sich manchmal so überlegt, wie stellt man sich so sein Leben vor. Und in vielen Gesprächen ist da eigentlich am Ende immer viel rausgekommen. So, er hat Bock auf die Vater also oft diese Vaterrolle, aber ich glaube auch eher so klischeehafte Bilder im Kopf, so hey, dann werfen wir auf dem Rasen so ein paar Bälle, aber er hat halt gar keinen Bock auf die Verantwortung, was total legitim ist, ne, im Nachhinein, würde ich sagen, so, man muss keine Kinder wollen, man muss auch die Verantwortung nicht für ein anderes kleines Menschenleben übernehmen, wenn man das einfach nicht möchte, nur da kann man halt es nicht haben, also ich glaube, wenn man keine Verantwortung für ein Kind übernehmen kann, dann sollte man besser gar keins haben. Und bei mir war es dann eher so, cool, jetzt wo ich nicht mehr mit ihm zusammen bin, muss ich darüber nicht mehr nachdenken, weil mit ihm habe ich das dann eigentlich nicht so gesehen, dass, wenn wir zusammen geblieben wären, dass wir dann irgendwann Kinder gehabt hätten. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Wie gesagt, der kann sich jetzt, ne, ganz anders entwickelt haben oder andere Vorstellungen
ist
haben.
Ist jetzt aber ein völlig anderer Mensch.
Ja. Ja, das bestimmt auch nicht, aber zumindest zum damaligen Zeitpunkt war dann echt eher so.
Nee, das bestimmt auch nicht.
Das stimmt auch nicht, das glaube ich nicht. Nee, aber das Ding ist zum Beispiel, ich bin da auch noch ein bisschen unentschlossen. Also ich kann mir das zum Beispiel auch vorstellen, aber ich merke auch, selbst auch wenn ich keine Kinder im Leben habe, also es ist bei mir definitiv nicht so ein Must-Have, also keine Prio Nummer 1, aber weiß ich nicht, zum Beispiel mit meinem jetzigen Freund, der möchte prinzipiell Kinder, aber auch wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das finde ich für zumindest den momentanen Zeitpunkt einfach, also ich finde es entspannt sehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das natürlich ab irgendeinem Alter, und ich glaube, da dürfen wir schon auch einfach nicht, oder da haben wir fies gesagt, als Frauen in dem Sinne schon
absoluten Nachteil
gezogen.
Ja.
Ja, weil irgendwann, also genau, jetzt ist es vielleicht noch nicht so, dass wir da irgendeinen Druck verspüren, uns entscheiden zu müssen, top oder flop. Aber ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, so in 10, 15 Jahren, wenn wir uns halt bis dahin nicht entschieden haben,
ja,
dann, klar, gibt es noch andere Möglichkeiten, auch andere Familienmodelle, aber wenn man, sage ich jetzt biologisch, eigene Kinder möchte, dann muss das bis zu dem Zeitpunkt halt passiert sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber
ja,
ich merke schon, dass es da also auch Unterschiede gibt, ob ich mit Freundinnen oder Freunden rede, weil männliche Freunde, sich selbst als männlich wahrnehmende Menschen.
Ja.
Die,
Cis-Männer.
Cis-Männer, die stolzen Cis-Männer, die haben nochmal eine andere Zeitkategorie so zu diesem ganzen Thema Familiengründung.
Ja, kann ich mir vorstellen, kann ich jetzt aber pauschal so nicht unterschreiben. Ich habe einen Freund, der hat da mega Stress gemacht. Also der, bis er seine Freundin jetzt hat, was ja auch keine Garantie dafür ist, aber der hat sich da auch einfach viele Gedanken gemacht, weil er das einfach so für sich nicht so spät möchte. Aber natürlich biologisch gesehen,
ja,
ganz objektiv gesehen, ist da der Mann, wie in so vielen anderen Dingen auch in dieser Welt, klar im Vorteil.
Vorteil, ja.
Ja.
Also,
wir sprechen jetzt von Cis-Männern. Okay. Ich habe noch eine Frage, um jetzt mal so ein bisschen zu den Strategien zu kommen, die eventuell helfen. Womit hast du dich abgelenkt, beziehungsweise was hat dir einfach konkret geholfen, diese Zeit irgendwie erträglich zu machen?
Vor allem viele Gespräche, das hatte ich ja schon erwähnt, also bestimmte Geschichten, manchmal hat man das Gefühl, umso länger man sie erzählt, irgendwann sind sie so dekonstruiert, dass sie eigentlich keinen Sinn mehr ergeben. Aber ich hatte das Gefühl, immer neue Erkenntnisse durch immer neue Gespräche mit verschiedenen Personen eigentlich über die Trennung zu haben. Also mir hat das Sprechen darüber sehr, sehr geholfen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das für jeden was wäre. Es gibt auch Menschen, die machen sowas lieber mit sich allein aus.
Ja.
Aber auch unabhängig von jetzt Trennungsschmerz, also wenn ich Probleme habe, geht es mir oft besser, wenn ich das mit Menschen ausdiskutiere, beziehungsweise es laut formuliere. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Dann eine Sache fällt mir ein, die definitiv nicht hilft. Ich hatte am Anfang mir eine Art Zeitplan geschrieben, wann ich eigentlich die Trennung quasi emotional überstanden haben wollte. Am Anfang habe ich mir so 4 Wochen gegeben. Das war vielleicht ein bisschen sportlich. Das
war ein bisschen ambitioniert.
Bisschen ambitioniert, dann habe ich mir bis Neujahr gegeben, um eigentlich nur, in Neujahr habe ich ja bei dir verbracht, eigentlich nur um mich wirklich des Todes lächerlich zu machen, indem ich mich richtig weggefahren habe und irgendwie so ein bisschen hart peinlich war an Silvesternacht, aber ja, ich dachte mir nur so, komm, jetzt gibst du dir nochmal richtig und am nächsten Tag ist es dann quasi alles vergessen, hat natürlich auch nicht funktioniert. Das heißt, ich
Ja.
glaube, was wirklich geholfen hätte, wenn ich mir selbst emotional weniger Stress gemacht hätte, dass es mir egal sein muss.
Ja.
Also ich bin irgendwie so vom Typ her auch irgendwie ein relativ stolzer Mensch und dieser Stolz hat mich an vielen Stellen in meinem Leben schon vor Dummheiten bewahrt, so das ist nicht immer blöd gewesen, aber es gibt auch falschen Stolz. Und eine Form von falschem Stolz war so dieses so, nee, das darf mir halt jetzt nichts ausmachen, weil
Ja.
das würde ja zeigen, dass ich vielleicht ein schwacher Mensch bin oder so.
Ja.
Dass sozusagen jemand emotional was bei mir ausgelöst hat. Und deswegen habe ich mir dann diese, wie gesagt, diese lächerlichen, oh, hier, ich gebe mir einen Monat, jetzt gebe ich mir nochmal 2 Monate, okay, aber jetzt höchstens nochmal einen Monat Verlängerung, wie bei so einer Hausarbeit, bis die
Ja.
fertig sein muss.
Ja.
Ja.
Aber bei mir war das ähnlich, aber ich hatte eher den Fokus auf diesen Selbstoptimierungs Persönlichkeitsentwicklungsbums, was ganz schön ist, weil ich wollte halt, was, also was auf der einen Seite schön ist, weil ich unbedingt alles verstehen wollte. Also ich habe angefangen, diese Beziehung und mich selbst und meine Rolle in dieser Beziehung so bis ins kleinste Detail zu reflektieren und das auch immer wieder in Gesprächen runterzurattern, damit ich es wirklich verstehe. Und ich hatte auch, das ist ein Tipp, den du mir gegeben hast. Ich hatte dann
Oh.
auch, oh, ich hatte eine
Ja, ich habe Tipps
Shit.
gegeben.
Also ich habe mir dann auch nicht erlaubt, also es war ein guter Tipp auf jeden Fall, aber hat dazu, auch dazu geführt, dass ich mir nicht erlaubt habe, traurig zu sein. Und zwar die Shitlist. Ich habe eine Liste angefertigt über meinen Ex-Partner an Dingen, die ich halt kacke fand an dem. Einfach, um mir selbst, wenn ich traurig geworden bin, das immer wieder vorlesen zu können. Also so, nö, du brauchst gar nicht traurig sein, weil der war ja auch immer so super unordentlich oder so, also jetzt mal als Beispiel,
Ja,
was ihm
genau,
natürlich
ja.
auch nicht gerecht geworden ist, aber ich konnte natürlich in dem Moment mir nicht sagen, oh, das war aber auch immer so ein verlässlicher, guter Typ, so, ging natürlich nicht.
Nee,
Also
das geht nicht.
habe ich mir dann einfach wirklich so eine Shitlist gemacht und sobald irgendwelche negativen Gefühle hochgekommen sind, habe ich mir das reingeballert und reingezogen und nicht erlaubt, der traurig zu sein. Das grenzte dann,
Ja.
das war so die ersten Monate. Also ich glaube, so richtig mir erlaubt, so richtig traurig zu sein, war ganz am Anfang. Dann hatte ich so eine Zeit, ich glaube, da warst du auch manchmal verwirrt, wenn ich mit dir telefoniert habe, wo ich so, ja, und jetzt gehe ich so voll mein Leben an und mache so übelst mein Ding. Oh mein Gott. Ups. Piep.
Den musst du piepsen, den Piep. Who the fuck is Piep?
Ja, yeah, the fuck is Piep? Also
Ja.
ich habe dann immer, also ich war dann so wirklich ein bisschen drüber. Das grenzte, also das grenzte in so einen, in so eine absurde Geschichte. Er hatte mir zu meinem Geburtstag noch eine Karte geschrieben, halt so eine ganz nette Karte, so hey, alles Gute, tut mir leid, wie das alles gelaufen ist, bla bla bla. Und dann
Ja.
habe ich mich am nächsten Tag, also ich hatte in meinem Geburtstag reingefeiert und bei dieser Reinfeierei, das war ungefähr der schlimmste Moment eigentlich für mich in dieser ganzen Trennungsschmerzphase, war dann als meine Gäste, alles natürlich Corona-konform, also wir waren nicht viele, es war im Sommer, als meine Gäste gegangen sind und in mir dann wirklich so dieses, okay, ich bin jetzt alleine. Es war zum Glück noch mein bester Freund mit da, aber ich habe einfach. Es war wahrscheinlich auch dem Cremant geschuldet mit, aber ich war halt auch einfach traurig und ich habe einfach so angefangen zu weinen. Und schon am nächsten Tag habe ich mich dafür so geschämt und war so, nee, also ich bin jetzt hier wieder die taffe Person, die das hier voll im Griff
Sein
hat und
muss.
es interessiert
Ja.
mich gar nicht. Und dann habe ich den angerufen, um mich für diese Karte zu bedanken und habe dann irgendwie so, ja, danke für die Karte, aber die war auch so ein bisschen rührselig, also mir geht's gut, ne? Also,
Oh Gott, Scheiße. So richtig, richtig natürlich auch in dem Moment. Vor allem auch ein bisschen witzig, weil er kannte dich ja schon auch noch zu dem Zeitpunkt. Also es war dann halt auch
so.
so,
Okay,
okay.
ich dachte, du bist eine emotionale Person. Ne? Mm-mm.
Ja.
Also, das
Aber
war so ein
witzige
bisschen.
Story auch zur Shitlist.
Ja.
Ja, sorry, dass ich reingeredet habe. Witzige Story zur Shitlist. Genau, das habe ich nämlich mir auch am Anfang erstmal angefertigt. Ich würde auch behaupten, das hilft, weil man. Ich finde, man neigt sehr, sehr dazu, viel mehr noch als in der Beziehung selbst nach einer Trennung den anderen zu verklären. Da war natürlich
Ja.
irgendwie alles klasse an dem und kacke, dass der nicht mehr da ist oder sie.
Ja.
Und um dem vorzubeugen, das habe ich auch aus irgendeinem TED-Talk oder so, sich eben diese Shitlist anzufertigen. Das Ding ist, mich hat es gepackt, diese Shitlist zu schreiben. Ich war gerade an irgendeinem Computer oben an der Uni und habe dann diese Shitlist geschrieben und mir die ausgedruckt. Und ich habe dann aber vercheckt, die zu löschen und habe die auf einem Uni-Server gespeichert. Die einfach, also war einfach frei zugänglich für jede Person, die hätte draufklicken wollen. Naja, und dann habe ich das aber einfach vergessen. Und wenige Wochen später habe ich dann eine Mail von einer Person bekommen, von der Uni, hey, du, ich habe ein Dokument auf dem Uni-Server gefunden und es wirkte mir sehr persönlich, vielleicht.
Das heißt, vielleicht brauchst du die Liste noch.
Ja, vielleicht brauchst du die Liste noch. Also das fand ich sehr, sehr nett, dass die Person mir eine Mail geschrieben hat. Es war mir so des Todes peinlich. Habe ich mich sofort aufs Fahrrad gesetzt und bin hoch zur Uni geradelt.
Ja.
Und hab diese Mail gelöscht. Also
ja.
Das war wirklich des Todes peinlich.
Man neigt auf der einen Seite zu verklären oder halt auch, was mir geholfen hat, auch dazu, weil wir wollen ja hier auch ein paar Dinge sagen, die vielleicht anderen Menschleins da draußen helfen könnten. Ihr, die 40 Hörer und Hörerinnen.
Ihr verzweifelten 40 Leute, die sich jetzt bestimmt auch alle getrennt haben.
Also, genau, es gibt ja dann auch so diese andere Facette, die andere Seite, dass man dann dem anderen so ganz doll krass die Schuld gibt und all seine Wut und all seine Gefühle so auf ihn projiziert, weil er ist ja dran schuld, dass es einem jetzt schlecht geht. Was mir wirklich geholfen hat, ist zu realisieren, dass das eine natürliche Reaktion auf die Trennung ist und dass Piep mir diese Gefühle nicht eingepflanzt hat und dass der sich bestimmt auch was Schöneres hätte vorstellen können für uns. Und ja. Es verschiedene Gründe gab, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dass ich diese Gefühle halt quasi einfach nicht mehr an irgendwem eine Schuld dafür gebe, sondern dass es jetzt einfach eine natürliche Sache ist, die vorbeigeht. Also wirklich auch so dieses differenzierte Versuchen, Gefühle zu differenzieren. Ja. Das hat mir echt, also diese Gedanken haben mir auf jeden Fall richtig doll geholfen. Und dann natürlich auch ganz classy viel Ablenkung. Also ich hatte dann meine neue Wohnung, da hatte ich dann viel zu tun, konnte mich irgendwie neu einrichten, ausleben, war auch einfach ja orgamäßig voll eingespannt. Bei mir auf Arbeit lief es, wie gesagt, nicht so dolle. Da hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen Ablenkung. Und ich habe, mich dann auch so ein bisschen in dieses Online-Dating geschmissen. Aber das können wir dann auch nochmal später vielleicht.
Das kriegt eine extra Folge. Das Bumblen und OkCupiden. Ja, same. Aber ich hatte auch wirklich die glückliche Fügung, dass ich in einer super tollen WG gelandet bin, die irgendwie intuitiv gespürt haben, dass ich irgendwie jetzt vor allem viel Ablenkung brauche.
Ja.
Und weiß ich nicht, wir haben wirklich, gut, das war dann auch wirklich erst das Mastersemester, das war so eine Mischung aus, ab irgendeinem Zeitpunkt hatte ich dann auch wieder den Ehrgeiz, wirklich wieder gut in der Uni zu werden. Das heißt, dann habe ich mich da irgendwie reingestürzt. Ich musste relativ schnell auch mein Auslandssemester dann zu dem Zeitpunkt planen, was ich dann in Kanada machen wollte, und für alles Nordamerika-Gedöns musste man sich immer schon ein Jahr vorher bewerben. Das heißt, das hat schon auch geholfen, dass ich manchmal einfach wusste, okay, ich könnte jetzt traurig sein, aber ich muss jetzt schon auch einfach Sachen organisieren. Und ab irgendeinem Zeitpunkt ging das dann auch wieder. Und das habe ich dann gemacht. Also viel Ablenkung, viel Gespräche, genau, Projekte vorgenommen. Also bei mir ganz großer Traum war Auslandssemester, das ich dann auch gemacht habe.
Ja.
Also sich wirklich Sachen vorzunehmen, wo man sich so denkt, hey, das sind jetzt irgendwie Sachen im Leben und die funktionieren A, ganz hervorragend auch ohne Partner.
Ja.
Und B, manche Sachen ja vielleicht auch sogar manchmal besser ohne Partner. Also alle zum Beispiel Auslandssemester, da konnte ich einfach ganz frei für mich entscheiden, wo soll es da hingehen, wie lange, zu welchen Konditionen, was mache ich dort. Und sagen wir es mal so, mein Ex-Partner hatte schon immer eine gewisse Vorstellung darüber, was richtig ist und was nicht. Oder sagen wir mal eher, was richtig ist und was langweilig ist.
Mhm.
Und genau bei dieser Auslandssemestergeschichte erinnere ich mich daran, dass er nicht direkt, aber indirekt mich eher dazu überreden wollte, woanders hinzufahren, weil das ja ein viel aufregenderes und cooleres Land ist. Aber ich wollte eigentlich nach Kanada, aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so, nee, komm, ich frage dich einfach gar nicht mehr darüber, das ist mein Auslandssemester, ich mache das jetzt, wie ich das will.
Aber das ist ja
wirklich, also da wieder mehr so meinen Kopf zu entdecken,
ja.
Was sind eigentlich wirklich die Sachen, auf die ich
genau
persönlich Bock habe.
Wenn du das so sagst, dass du dann auch für dich nicht das Selbstbewusstsein hattest, gegenüber deines Ex-Partners zu sagen, hey, Boy, du, schön, dass du das zu langweilig findest. Für mich ist es aufregend genug. Ich habe da Bock drauf. Ist das auch was, was du nach der Trennung über dich gelernt hast, auch so für dich selbst, weil was deine, sag ich mal, charakterlichen, naja, nee, ich will es nicht defizit, aber wo du halt sagst, okay, das sind so meine Themen, die ich jetzt auch angehen kann, ganz frei.
Ja, total. Also ich glaube, genau, ich hatte einfach danach das Bedürfnis, ganz stark für mich wieder selbst zu entdecken, was sind denn eigentlich wirklich meine Stärken? Was kann ich gut? Was kann ich noch besser ausbauen? Ich weiß, dass ich dann auch relativ zeitig mich dann wieder hier bei der Uni-Zeitung gemeldet habe, ob ich denn da mitschreiben könnte, und habe das dann direkt begonnen, weil ich eigentlich immer schon gern journalistisch gearbeitet habe und das einfach weitermachen wollte und wieder besser machen wollte, obwohl ich, wie gesagt, nicht so viele Kräfte hatte, aber einfach, um mich selbst wieder ein bisschen mehr zu spüren. Ich kann das gar nicht besser
Ja.
ausdrücken. Ich hatte davor das Gefühl, dass ich eben, weil ich einen sehr dominanten Partner hatte, der eben sehr klare Vorstellungen darüber hatte, wie gar nicht mal so, wie er leben will. Das hat er schon auch immer, seine Meinung immer mal wieder auch drüber geändert, aber er hatte so ein sehr präsentes Auftreten, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Also hat sehr viel Raum eingenommen einfach. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich mich dahinter sehr stark zurückgezogen. Was, doof gesagt, ja auch einfach ein bisschen dumm ist, weil das ist auch nicht besonders sexy. Wenn man sich ab irgendeinem Zeitpunkt anfängt, seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber klein zu machen. Ich glaube, dass das eigentlich niemand nötig hat. Und ich hatte dann aber nicht die Kraft, mich dagegen zu stellen und zu sagen, so, hey, hier bin ich, das mag ich nicht. Und das ging in unserer damaligen Dynamik irgendwie nach einer Zeit verloren. Und mein Selbstbewusstsein dementsprechend an bestimmten Stellen, natürlich nicht an allen, also ich war jetzt da kein Häufchen Elend oder so, aber ich hatte an bestimmten Stellen schon auch einfach kein Selbstbewusstsein, meine Meinung da durchzusetzen.
Ja.
Und das habe ich wieder sehr, sehr für mich gelernt und entdeckt. Und da hat mir meine Zeit hier jetzt auch in Konstanz, irgendwie auch mit den Leuten, die mich umgeben haben, und auch wirklich mit positiven Feedbacks zu dem, was ich bin und was ich tue, das hat mir einfach mega geholfen. Übrigens auch nicht nur positives Feedback. Also ich weiß, ich habe bei der Uni-Zeitung hier angefangen und dachte mir nur so, yeah, ich kann doch so cool schreiben. Ich schreibe jetzt mal hier. Ich weiß noch, dass ab irgendeinem Zeitpunkt von meinem damaligen Chefredakteur dann irgendwie so eine Nachricht kam, so, hey Charlotte, das ist schon ganz okay, was du machst, aber ich glaube, du kannst es besser.
Ja.
Also so richtig trocken. Und ich war des Todes beleidigt, weil ich so dachte, was bildest du dir ein? Also gar nicht fies, fies gemeint, aber es war im Nachhinein ganz, ganz toll, weil er hat halt gesehen, so, hey, du hast Potenzial, aber du holst halt nicht alles raus, und warum machst du
Ja.
das nicht?
Ja.
Und das habe ich dann in so also, ne, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das habe ich dann irgendwie für mich wiederentdeckt, mich irgendwie so selbst wieder herauszufordern, stolz auf Sachen zu sein, ehrlich stolz darauf zu sein, nicht nur gespielt, nicht nur für andere, sondern für mich.
Ja.
Und ja, und da haben dann zugegebenermaßen einfach wirklich richtig viele Sachen für mich jetzt in dieser Zeit hier im Master einfach gut funktioniert. Also irgendwann haben die Sachen dann auch einfach wieder geklappt, und das waren einfach so schön. Und das war nicht nur natürlich alles mein Verschulden, das war auch viel Glück teilweise dabei, oder waren die richtigen Personen geraten. Aber es war wirklich einfach, ich konnte mich irgendwie wieder selbst entdecken. Ich habe das Gefühl, im Verlauf der Beziehung davor habe ich mich ab irgendeinem Zeitpunkt an manchen Stellen verloren und gar nicht mehr wiedererkannt. Und das ist einfach ein Scheißgefühl so.
Ja, das ging mir ganz ähnlich tatsächlich auch. Dafür konnte jetzt auch einfach, also das war einfach so unsere Dynamik, unsere
Genau.
Beziehungsdynamik so, die auch, ich glaube, wir waren auch beide tatsächlich so, die so toxisch füreinander. Und dann danach hatte ich irgendwie durch meine Ressourcen, also keine Ahnung, meine Freunde, meine Familie und halt auch, meine Therapie, die ich auch schon vorher angefangen hatte, also auch schon eine Weile, hatte ich quasi das große Glück, eine ganz wahnsinnig tolle Therapeutin an der Hand zu haben. Übrigens, Therapie kann ich empfehlen, auch wenn man sich jetzt denkt, braucht man vielleicht nicht so doll oder naja, oder wie auch immer, aber lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man halt irgendwie
Ja.
sowieso, ich meine, man geht irgendwie jährlich zum Check, um alles einmal so durch checken zu lassen. Und ich habe das Gefühl, noch zu wenig Leute verstehen, dass das auch tatsächlich so für die psychische Gesundheit durchaus ein Gewinn sein kann, sich da mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, erst durch die Trennung hat halt alles sehr, sehr, sehr bei mir gefruchtet und ganz viele Dinge haben Sinn ergeben und es hat ganz, ganz oft bei mir geklickt. Also es war so, ah ja, okay, also das ist, also weiß ich nicht, ich hatte halt auch immer Probleme mit dem Alleinsein. Und mittlerweile muss ich sagen, klar ist jetzt nicht immer super geil und gerade in Corona-Times ist es, aus meiner Sicht bin ich sehr privilegiert, aber ich bin halt trotzdem auch allein. Ich wohne nicht in einer WG, die irgendwie cool ist und finde es durchaus auch schwierig, gerade da manchmal an manchen Tagen mich selbst irgendwie zu organisieren, was auch in Ordnung ist. Genau, aber ich habe da auch sehr, sehr viel für mich entdecken können und das ist total schön. Also ich war auch wahnsinnig stolz drauf, dass ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe und irgendwie so mein Ding gemacht habe und jetzt einfach total in gut, ja, gut, so meiste Zeit richtig gut drauf bin. Also so,
Ja,
genau, also
ich war
so.
da auch sehr stolz auf dich. Also nicht, dass du meinen Stolz brauchst, aber also am
Doch.
krassesten fand ich echt, wie du, wie du wirklich zack, zack, bumm, hier neue Wohnung, Umzug organisiert, alles fertig gemacht. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, auch diesen Mut zu haben, jetzt diesen Podcast zu machen und das jetzt so als dein Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen, das ist jetzt schon auch, also es ist, die Trennung ist nicht der Grund dafür, aber jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt was nur für mich, ich mache jetzt hier mein kleines journalistisches Projekt, egal wo das hinführt, ist schon auch einfach aus diesem Gefühl herausgewachsen, so, ich kann das halt. Fertig. Und das finde ich schon, dass sich das bei dir nach der Trennung nochmal krass rausgebildet hat. Weil davor war einfach viel Unsicherheit dabei, so im Sinne von, ich glaube, ich kann das, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und manchmal hilft es auch wirklich, also ich glaube, so eine Krise, so eine Trennung kann einem wirklich helfen. Man ist einfach auf sich selbst zurückgeworfen,
Ja.
aber lernt halt auch einfach mal so krass, ich kann mich schon auch einfach auf mich verlassen.
Ja, und das
So.
ist wirklich ein Gefühl, das ist echt Gold wert tatsächlich. Ich kenne von Freunden tatsächlich Geschichten, wo die wo Elternteile nie wirklich alleine waren und relativ früh Kinder bekommen haben und quasi aus dem eigenen Elternhaus direkt in die Heirat wieder gegangen sind und die dann zum Beispiel in ein riesiges Loch gefallen sind und sich gar nicht selbst kennengelernt haben und gar keine Möglichkeit hatten, zu erfahren, wer sie eigentlich sind, was ihnen Spaß macht. Also die wissen einfach nicht, was ihnen Spaß macht. Und das ist halt natürlich total, also küchenpsychologisch gesagt, aus meiner Sicht, das ist hier jetzt kein absolut doller Psychologie-Ratgeber hier, das ist, glaube ich, allen klar. Aber ist echt prädestiniert dafür, dass du dann spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in ein Loch fällst, so, weil du nicht weißt, was, wer bin ich, wie viele, was bin ich. Also das, ich finde das ganz,
Ja.
ja, und ich finde es total schön, dass ich da für mich jetzt auch noch mal die Möglichkeit hatte oder habe, da noch mal einen ganz anderen Weg zu gehen und mich noch mal ganz neu zu entdecken. Oh.
Total, ja, wirklich, macht man ja auch.
Ja.
Und ich meine, das klingt auch mega, mega platt und mega scheiße, aber was auch wirklich einfach extrem hilft, ist ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich auch Zeit. Also
Ja.
sich Zeit geben. Und ja, wie gesagt, bei mir ist das jetzt irgendwie 3 Jahre her und ich erinnere mich natürlich noch daran. Ist auch schön, weil man dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch anfängt, irgendwie an die, ohne Wehmut, an die schönen Sachen auch aus der vergangenen Beziehung zu denken oder auch vielleicht so kleine Habits bei sich entdeckt, die vielleicht noch aus dieser Zeit rühren.
Ja.
Und das ja immer irgendwie eigentlich eine Bereicherung ist, dass man überhaupt den Mut hatte, eine andere Person so nah an das eigene Leben zu lassen. Und auch eine andere Person so wahrzunehmen. Und das finde ich, muss man schon auch immer sagen. Also eine Freundin von mir hat immer gesagt, ah, in 10 Jahren lachen wir über XY.
Ja.
Das fand ich, also nicht über die Person, sondern sozusagen über die Situation, dass man
Ja.
da so am Boden zerstört war und manche Sachen ergeben sich dann aber auch einfach wirklich mit Zeit. Und das ist halt so fies, weil in dem Moment glaubst du nicht daran, in dem tiefsten Moment des Schmerzes glaubst du nicht daran, dass dieser Schmerz jemals aufhören wird, aber er tut's.
Ja, er
Und diese
tut's.
Gewissheit zu haben, dass das so sein wird, glaube ich, wappnet einen vielleicht auch so ein bisschen für zukünftige Krisen. Das ist auch was, was ich total mitgenommen habe aus dieser Krisenzeit, in dieser Trennungszeit. Ich war davor, habe ich mich, finde ich, schneller verrückt machen lassen von irgendwelchen Sachen. Da war ich super unglücklich. Oh Gott, was kommt nach meinem Bachelor und bla und oh nein, und ich kriege hier die Hausarbeit nicht hin oder was weiß ich. Also von, würde ich jetzt auch mal im Nachhinein sagen, echt bezwingbaren Sachen habe ich mich halt übelst irre machen lassen.
Ja.
Und ich habe wirklich eine ziemliche Gelassenheit bekommen, dass, also ich habe jetzt natürlich manchmal auch noch Respekt vor Sachen oder mir werden auch manchmal Sachen zu viel,
Ja,
aber dadurch, dass ich das
normal.
Gefühl habe, ich kann mich schon irgendwie auf mich selbst verlassen und habe auch Leute, die mich unterstützen und alles ist doch nicht ganz so dramatisch, wie ich das jetzt mir vielleicht in meinem kleinen Kopf hier gerade zusammenbrauen möchte. Das ist wirklich was, was ich hinbekommen habe und dann genau durch so vergangene Challenges jetzt in den letzten 3 Jahren, die ich alle irgendwie gemeistert habe und aus den meisten Sachen ist wirklich auch einfach cooles Zeug rausgekommen, denke ich mir so, ja, also das habe ich vielleicht auch mal gebraucht. Irgendwie mal so einmal durchs Feuer gehen, damit man hinterher sieht, so, hey, ist ja noch alles ganz krass.
Ja, meinst du, das ist
Ja.
deine Limo, die du daraus mitgezogen hast?
Ja, Mann,
Ja, meine
eine
auch.
schöne, dicke Gelassenheitslimo.
Okay,
Auf
schön.
jeden Fall.
Schön. Ich entschuldige kurz das Fiepen, falls man das hört. Das ist mein Hund, der gestreichelt werden will und den ich super erzogen habe. Und der halt, wenn er nicht kriegt, was er will, sich einfach vor mich setzt, mich anstarrt und anfängt zu fiepen.
Hab mich lieb und
Ja.
streichel mich.
Eine
Ja,
kurze
der ist süß.
Frage, einfach um das so ein bisschen funny hier abzuschließen.
Ja, weil wir so funny sind.
Was ist, wie war es für dich nach einer gewissen Zeit, nachdem du gesagt hast, okay, ich bin jetzt wieder ready oder auch nicht, kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Man schmeißt sich ja dann vielleicht mal mehr oder mal weniger wieder ins Dating-Life. Was
Ja.
waren so deine absurdesten, also ich muss mich gerade echt dran gewöhnen, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin wie so eine Oma, die absolut, das war ja nicht lang, aber ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel Online-Dating genau eine Erfahrung gesammelt, bevor ich in die letzte Beziehung gegangen bin. Und jetzt hier in Berlin ist es
Ja.
einfach, es ist spannend auf jeden Fall.
Du möchtest jetzt eine funny Dating-Story hören, die danach war?
Ja.
Also, okay. Oh, es gibt eine ganz schlimme, die kann ich auf keinen Fall erzählen. Auf
Wow.
keinen Fall.
Toller Teaser,
Die ist
Charlotte.
zu krass. Eine sehr witzige gibt's. Eine witzige gibt's, die ist auch ein bisschen lustig und das ist dann auch so ein bisschen als Running Gag hier in meinen Freundeskreis eingegangen. Und zwar, hier im Süden ist ja ganz, ganz groß oh Gott, wie sprechen Sie es aus? Fasnacht, Fasnet, also Karneval. In Hessen sagen wir Karneval, wo ich herkomme. Das ist ganz, ganz groß hier. Und das war dann im Februar soweit. Und ich hatte dann natürlich noch keine Berührungspunkte mit und wusste nicht, wie krass Konstanz ausrastet, wenn es irgendwie um Karneval geht. Und ganz, ganz viele Freunde von mir oder auch meine WG, die waren alle ganz heiß drauf. Ich wusste überhaupt nicht, wie man sich verkleidet richtig. Das heißt, ich habe mir irgendwie eine Perücke aufgesetzt und irgendwie eine pinke Leggings angezogen. Das war mein Kostüm. Ein Kumpel meinte zu mir, ich sehe aus wie eine billige. Naja. Und dann sind wir halt losgezogen und hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt dachte ich dann so: Jo, jetzt wird es aber langsam auch mal wieder Zeit, heimzugehen, und bin dann zu meinem Fahrrad gegangen und habe dann in meiner Tasche geguckt. Ich so, scheiße, wo ist mein Schlüssel? Oh, mein scheiß Schlüssel ist weg, jetzt really? Oder alles durchgesucht und um Fahrrad drum gesucht und ich habe den verdammten Schlüssel nicht gefunden. Naja, und dann irgendwann kam dann halt ein Typ auf mich zu, der hatte halt einen Pilz auf dem Kopf. Und so, hey, suchst du was? Und ich so, ja, ich suche meine verdammten Schlüssel. So, ich weiß nicht, wo die sind. Und er nur so, ja, pass mal auf. Es war halt schon relativ spät. Das heißt, die ganzen Pubs dann in Konstanz waren dann auch schon wieder so halber zu. Und dann er so, ja, komm, wir laufen jetzt zusammen rum und wir suchen jetzt deinen Schlüssel. Und ja, ich lief dann da also mit meiner Perücke und meiner pinken Leggings mit einem Pilz durch Konstanz. Und genau, mit denen habe ich dann auch näher kennengelernt. Wir haben dann eine Zeit lang gedatet, aber dadurch ist dann der Running Gag entstanden, dass dann, also ein Kumpel von mir hat dann immer seinen Schlüsselbund genommen, wenn wir im Park spazieren waren, und hat ihn dann irgendwelchen Mädels vor die Füße geworfen, einfach um zu gucken, ob sie halt das Thema aufheben und vielleicht sich ein nettes Gespräch daraus ergibt. Das war an sich eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte, aber halt auch irgendwie so ein bisschen daneben, weil es halt Fasnacht ist und alle sind so ein bisschen, sehen alle so ein bisschen bescheuert aus und ja, so war das.
Ich habe Ich habe auch eine. Aber weiß gar nicht.
Kenn ich sie schon?
Ich glaube, also ja, wir haben letztens drüber geredet. Ich finde, also sehr, also ich hatte zwei wirklich nette Dates mit einem Dänen, richtig, richtig nett.
Oh, mit einer Däne.
Mit einem
Das ist doch der
Dänen.
richtige. Mit
Ja.
einer Däne.
Mit einem
Ja.
Dänen. Und ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass der das auch, also ich fand es nett, ich hatte das Gefühl, also beziehungsweise hat er mir das so mega wiedergespiegelt, dass er das auch nett fand. Und ich dachte mir so, ja, safe halt, ist ja normal. Und dann trifft man sich halt und guckt halt, wie es läuft, ne? Also so, und ich hatte dieses Phänomen des Ghostings noch nicht. Und ich glaube, ich werde gerade geghostet oder er denkt sehr lange darüber nach, was er mir auf die Frage, wie es ihm geht, antworten soll. So seit Montag. Keine Ahnung. Vielleicht ist es eine komplizierte Frage. Ich weiß es nicht. Nee,
Das ist bestimmt eine komplizierte Frage. Ist richtig scheiße. Hey Leute, lasst das ghosten. Das ist nicht nett. Also habt
nee, ist
zumindest die
nicht
Eier und
cool.
schreibt einer Person so,
Kein
bist
Bock.
echt cool, aber vielleicht doch nicht oder so. Keine
Ja,
Ahnung. Er
ja.
kann, versteht er Deutsch? Vielleicht kannst du ihm ja noch so eine kleine Passive-Aggressive-Nachricht durch diesen Podcast zukommen lassen. Versteht er
Nö,
Deutsch?
nö, nö, nicht so gut.
Ah,
Aber
schade.
es ist jetzt auch
Schade.
nicht. Ich habe sein komisches Dessert-Fun-Dings, was wir eigentlich zusammen machen wollten, haben wir aber nicht gemacht. Auf jeden Fall ist es hier. Ich werde jetzt einfach lernen, wie man damit dänische kugelige Desserts macht und das einfach
Geil.
bis ans Ende meiner Tage nutzen, diese Pfanne
Perfekt.
und über meine erste Ghosting-Erfahrung. Nee, es ist wirklich nicht cool, Leute. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man ein Date hatte und beide wissen so, ja, nee, das ist es jetzt nicht. Und man meldet sich nicht mehr beieinander. Da finde ich das total okay. Und auch so beim
Ja.
Schreiben denke ich mir auch manchmal, ich muss der Person nicht sagen, übrigens, ich will dich nicht nochmal wiedersehen, das ist ja albern. Aber halt so eine, wo man halt irgendwie sich verabschiedet mit, oh, ich freue mich voll aufs nächste Sehen und so und dann einfach verschwinden, das ist schon komisch. Aber vielleicht muss ich mich
Komisch.
damit jetzt auch arrangieren. Ja,
Man muss sich
aber.
damit arrangieren und sich vor allem so denken, mein Gott, wie unfassbar narzisstisch kann man denn sein, dass man irgendwie einer Frau gefühlt einen Heiratsantrag macht, nur um sich dann wenige Tage später nicht mehr bei ihr zu melden. So wie traurig. Was
Ah
für ein
ja,
trauriger Mensch.
das sagst du jetzt mit dem
Mann, ey,
Heiratsantrag, weil
Christoph.
ich dir auch erzählt habe, dass der halt übel drüber war, was die Komplimente und so anging. Also ich hatte da ja
Ja,
schon ein komisches
total.
Gefühl, weil ich das auch ein bisschen drüber fand stellenweise. Aber ich war noch so, okay, naja, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen so kulturell bedingt. Wir Germans sind da ja leicht zurückhaltend, ne?
Ja.
Aber egal. Also so Sachen, da bin ich schon noch gespannt, was mir da so passiert. Ich hatte auch mal eine nette Erfahrung. Da war das Date auch, es lief einfach wirklich nicht gut. Wir hatten uns nichts zu sagen und sind dann zurück zur S-Bahn gelaufen. Und dann meinte er so, naja, also er war wenigstens ehrlich. Er meinte dann so, naja, um jetzt die Zeit noch zu überbrücken, was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Ja.
Das ist ja schrecklich. Aber man wirklich, also auch das vielleicht so ein bisschen als Rat nach draußen, also ab irgendeinem Zeitpunkt, man soll nicht kompensieren, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, wo man wieder Bock hat, hey, so, also Dating kann, macht schon auch einfach Spaß. Und wenn am Ende eine geile Story rauskommt, so
Ja.
gönnt euch auf
Ja.
jeden Fall. Also ich glaube noch, also eine meiner schönsten Erfahrungen war definitiv, als ich dann Auslandssemester war, Kanada. Ich war mit einer Freundin mal am Anfang reisen. Wir waren gerade in einem Hostel in Ottawa und ohne Scheiß, was für ein Klischee, aber da kam ein Typ rein. Und er zog seinen Motorradhelm vom Kopf und so, puh, zwang so sein Haar. Also er hatte zu kurze Haare, um sich schwingen zu lassen, aber
War alles in
es war
deiner
wirklich so dieses,
Fantasie.
nee, der war wirklich sehr, sehr real und er war so unfassbar. Also er war so ein Klischee-Ami, das war richtig krass. Ein Klischee-Ami, der gerade mit seinem Motorrad ein bisschen durch Kanada durchfuhr und Bungee-Jumping machen wollte und so Kram halt. Was man so tut als Amerikaner. Und das war, da war ich hin und weg natürlich. Und ja, an dem Abend sind wir noch mit dem und anderen Leuten aus dem Hostel noch losgezogen. Also so lustige Sachen kann man dann irgendwie auch
Nach
machen
einer
und dann
Trennung
irgendwie
erleben, ja.
voll und genießen und das ein bisschen lustig finden. Und
Ja.
ab irgendeinem Zeitpunkt ist dann vielleicht auch mal jemand dabei, den man ein bisschen netter findet, weil so viel anders habe ich meinen jetzigen Freund auch dann nicht kennengelernt. Also das war auch so. Man steht auf einer Party, man kennt sich über Freunde und dann so, hey, kennst du so und so? Kennt ihr zwei euch? Nee.
Ja.
So, und dann ist das Geschichte.
Ja, also, ist jetzt halt gerade einfach nicht drin. Ist jetzt gerade einfach nicht drin für in Corona Times. Aber ich glaube, ja, das ist jetzt auch.
Nicht für immer.
Nicht für immer. Ich hatte. Ja, aber wie gesagt, ich hatte auch wirklich schöne Erlebnisse. Ich bin ein bisschen mit einer Freundin auch gereist in Corona-Zeiten, so wie es sich hergegeben hat. Und auch da muss ich sagen, nur nochmal so als Abschluss, um jetzt so, was man alles so gewinnt. Man kann lustige, also das Leben geht, oh, das klingt jetzt alles richtig beschissen und platt, aber ich habe so viele Sachen und lustige, tolle Momente mit meinen Freunden und Freundinnen erlebt. Die ich, glaube ich, in der Beziehung nicht erlebt hätte, ohne dass ich das jetzt irgendwie als Vorwurf oder so formulieren möchte. Ja. Aber es kommen einfach wirklich bessere Zeiten und wenn man das Ganze als Chance sieht, erfährt man so viel über sich selbst, man erfährt auch so viel Liebe von seinen Menschen, so die so seinen Freunden und Freundinnen im Optimalfall und das ist total, das kann total schön sein und total, ja.
Total an all schön. Die Broken Hearts da draußen. Man wird wieder lachen. Wirklich. Ja, ja. Man tut es.
Ja.
Das ist einfach richtig, richtig schön. Und am besten funktioniert das natürlich, wenn man irgendwie ein paar tolle Leute an seiner Seite hat. Ja.
Ja. Deswegen so auch alle, die in einer Beziehung sind, das finde ich ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ist so dieses, fragt auch mal bei euren Single-Freunden und Freundinnen jetzt gerade in diesen Zeiten nach so, ey, wie geht's dir? Was geht? Und auch andersrum, weil ich finde so Paare, die sich da komplett rausnehmen, weiß ich nicht, ist irgendwie schade. Also ich kenne ein paar Pärchen, die sich voll rausnehmen aus dieser ganzen Sache, Freundschaftskiste irgendwann.
Ja, überhaupt, also ob jetzt Corona wäre oder nicht, aber ich finde es allgemein ganz schwierig, wenn Paare sich ab irgendeiner Zeit nur noch auf sich gegenseitig selbst verlassen.
Ja.
Und ich finde eher, also das soll jeder machen, wie er will, aber ich persönlich fände es irgendwie schöner, man hat halt verschiedene Lebenssäulen eher im Leben.
Ja.
Und man hat irgendwie Freundschaften und manche Freundschaften davon sind ja auch nochmal intensiver als andere. Dann hat man noch, weiß ich nicht, Familie und dann eben auch eine Partnerschaft, aber es sollte gleichgewichtet sein. Weil falls dann aus irgendwelchen Gründen mal eine Säule wegbrechen sollte, wie zum Beispiel eine Trennung, und es können ja auch andere, ich meine auch Familie geht ab irgendeinem Zeitpunkt leider verloren, Angehörige versterben etc. pp. Also ich finde es schwierig, wenn man das alles, ja ist ja so, ich meine es ist ganz schwierig, wenn man sein ganzes Leben nur so auf eine Person projiziert, die dann halt für alles herhalten muss und sobald die dann weg ist, steht man halt dann alleine da. Also vielleicht auch aus wirtschaftlich gedachten Gründen so, hey, pflegt vielleicht noch mehr als nur eure romantische Beziehung, weil, also ich bin wirklich ziemlich froh, ich würde mal für mich behaupten, dass ich das schon immer eigentlich ganz gut gemacht habe und ich habe mich nach der Trennung natürlich manchmal alleine gefühlt, weil ich die besagte Person von damals dann vermisst habe, aber im Grunde genommen war ich halt nicht allein, weil ich halt immer noch sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde an der Seite hatte und eine wirklich ganz tolle Familie.
Ja, das ist auch meine Limo tatsächlich nochmal so, dass wirklich die Familie und Mitmenschen, Freunde und Freundinnen, wirklich unglaublich. Also das ist nochmal echt was das Ganze intensivieren kann und wo man auch mal spürt, wer ist da und wer ist nicht da. Und das ist auch eine auch tolle Erkenntnisse, die man da gemeinsam gewinnt. Ja, ich höre jetzt einfach auf.
Jetzt reicht's. Traurig da draußen. Falls ihr traurig seid, hört euch Katis Podcast an. Dann habt ihr ein bisschen mehr Freude im Herzen.
Ach so, ja, es gibt übrigens auch einen Instagram-Kanal dazu hier. Story of My Limo Podcast bei Instagram, falls ihr. Naja, wahrscheinlich seid ihr eh alles meine Follower auf Instagram.
Das weiß man doch nicht. Du musst es so ankündigen.
Ja, als ob.
Promoten. Ja. Ein bisschen pushen.
Jo, und man kann mich auch uns auch auf Deezer und iTunes hören, wer kein Spotify-Abo hat. Ich bin da vielfältig und flexibel unterwegs. Und jetzt hören wir auf, weil mein Maxi-Hundi irgendwie echt
fiebt.
Fiebt.
Er
fiebt doll. Was hast du? Also dann, bis später, Charlotte. Vielen Dank für deine Zeit.
Schön.
Ja,
danke auch.
Fandste. Schön, das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, einen schönen ersten Advent.
Merci.
Und
Ich dir auch. Und wir hören uns ganz bald wieder.
tschüss.